Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Viktor Adler und wer das ist und warum uns der interessieren sollte, das erklärt uns jetzt hoffentlich Robert Miesig.
Hallo.
Hallo lieber Robert, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen bitte?
Ja, ich heiße Robert Miesig, das hast du schon gesagt. Wie alt bin ich eigentlich? 57 Jahre und lebe als Journalist, Autor, freier Autor, Kurator, Ausstellungsmacher und so weiter in Wien. Also habe ein relativ breites Portfolio und habe, glaube ich, mein journalistisches Leben 1988 begonnen, was in dem Zusammenhang, was wir heute reden, auch nicht ganz irrelevant ist.
Mhm. Robert, wenn man noch nie von Viktor Adler gehört hat, warum sollte mich der jetzt kümmern?
Der sollte einem kümmern, weil er erstens mal der Gründer der österreichischen Sozialdemokratie war. Das ist mal sozusagen das Banalste, ja. Aber da war er nicht irgendwer, sondern eigentlich ist er der größte Titan-Gigant der österreichischen Geschichte. Ja, also wir reden ja so viel von Kaiser Franz Josef oder von Maria Theresia. In Wirklichkeit das Land am meisten geprägt auch sozusagen als Modernisierer, als jemand, der sozusagen für Gerechtigkeit und die Demokratie, ja, von Versammlungsfreiheit bis zum Parlamentarismus durchgesetzt hat mit einem sehr langen Atem. Das war Viktor Adler und dazu gehören dann natürlich auch noch bestimmte Seiten seines Charakters, die ihn zu einer sehr außergewöhnlichen Figur machen.
Aha. Gehen wir mal zurück, in welcher Zeit hat Adler gelebt?
Na, Adler hat gelebt, also geboren ist er 1852. Er kommt aus einer Familie reicher Juden zu Wohlstand gekommen, muss man sagen, aus Prag. Ja. Sein Vater hat, ich glaube, mit verschiedenen, ich glaube, Immobiliengeschäften, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ein relativ großes Vermögen gemacht, was Adler auch geerbt hat. Und sozusagen 1852, muss man auch dazu sagen, damit man das ein bisschen einbettet. Ja, das war die Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, 4 Jahre vor der Geburt von Adler, war diese berühmte 1848er Revolution, wo in ganz Europa eigentlich Sturm gelaufen worden ist gegen den Absolutismus, Kaiserreiche und so weiter, Polizeistaatssysteme, Metternich hier in Österreich, falls das wem was sagt.
Machen wir eigene Folge mal dazu.
Da machen wir eine eigene Folge, wobei nicht mit mir, weil da bin ich nicht der absolute Experte dafür. Das heißt, in diese Zeit ist er hineingeraten. Es war auch sozusagen die große wirtschaftliche Entwicklung. Die Städte sind angeschwollen, die Eisenbahnen sind erfunden worden, große Fabriken sind entstanden, während es früher sozusagen halt nur die Manufakturen gegeben hat. Also ein großer Verwandlungszeitraum, ja, nennen wir es mal so. Ja. Und nach der Niederschlagung der 48er Revolution hat es sehr viel Depression gegeben, jetzt so stockend gesellschaftlich. Die absolutistischen Kaiserreiche mit ihrer Unterdrückung von Revolution, aber auch Unterdrückung von Arbeiterbewegungen haben sich wieder ausgebreitet. Und der junge Adler ist dann in eine Zeit hineingewachsen, nennen wir es mal so, wo das langsam zurückgegangen ist und langsam wieder künstlerische, geistige, intellektuelle Revolutionen sich angekündigt haben. Freud, ja, aber auch die ganzen Geisteswissenschaften, was sich da bewegt hat, ja, die Wirtschaftswissenschaften, die Naturwissenschaften. Es war dann schon mit einem Fortschrittsgeist verbunden. Und in dieser Zeit war Adler das, was auch in vielen Generationen junge Leute sind, so 16, 17, 18 Leute, Jahre alte, so in einer Welt drinnen, wo man gefunden hat, man erfindet jetzt alles neu und man ist besser als die Generationen und die Väter und die Großväter haben eh nie was zusammengebracht und man wird der Welt einen neuen Kontinent erobern. Haben heute auch noch viele pubertierende junge Leute und in früheren Generationen auch, aber diese Generation von Adler hat halt wirklich auch recht gehabt, ja, im Unterschied zu manchen anderen.
Und wie ist er dann, also wie kommt man dazu, die heute, wenn man Sozialdemokrat werden möchte, dann fängt man vielleicht in der SJ an und dann geht man so durch die Instanzen. Wie kommt jetzt der Adler aus einem, mit einem großen Erbe und aus einer Wohlstandsfamilie dazu, so eine Bewegung zu begründen, die sich da ja, also aufkeimende Industrialisierung, die großen Fabriken, gleichzeitig auch das Elend der Arbeiter und die extrem langen Arbeitstage, wenig Rechte, wird ausgebeutet. Wie kommt Adler jetzt dazu, quasi der Mann zu sein, der für die aufsteht?
Also zunächst mal, um das anzuschließen, was ich vorher gesagt habe, das war eine Gruppe von jungen Männern und Frauen, aber vor allem Männern, ich meine, es war alles immer ein bisschen sozusagen männerlastig. Männerlastiger als heute, ganz sind wir es auch heute noch nicht los, die gemeinsam in eine Schule gegangen sind, das muss man dazu sagen, hier in Wien, das Schottengymnasium, und das waren Viktor Adler, die Gebrüder Braun, der Engelbert Pernersdorfer, auch eine große Figur und auch so Literat, spätere Legenden wie der Literat Hermann Bahr und der große Begründer der neuen modernen Musik, Gustav Mahler, der später Hofoperndirektor des Kaisers war. Und die waren als Jugendliche zusammen und haben sich sozusagen auch getroffen, regelmäßig bei den Adlers. Deswegen wurde das auch, hat das auch geheißen, der Adlerhorst. Ja. Die Emma Braun hat Adler dann geheiratet, die wurde die Emma Adler. Und die waren sehr wache, eine sehr wache Generation und die haben sich in alle Richtungen umgeschaut, wo Modernität anzutreffen ist. Ja. Auch bei den Deutschnationalen. Deutschnational war damals ein bisschen was anderes, als es heute hieß, obwohl es sozusagen auch damals schon eine antisemitische Schlagseite hatte. Manche davon, das war natürlich auch ein Problem für Adler, der aus einer jüdischen Familie gekommen ist. Aber das Deutschnational hieß da damals eigentlich vor allem demokratisch zu sein und die große deutsche Kultur mit allem, was man damit verbindet, Goethe, Schiller, Klassik hochzuhalten. Das heißt, modernistisch-europäisch anzusehen. Also insofern hat das eine ganz andere Konnotation gehabt und war auch nicht getrennt von den Arbeiterbewegungen, völlig getrennt von den Arbeiterbewegungen dieser Zeit. Entstehenden auch Sozialdemokratien, sozialistische Parteien oder Grüppchen, Arbeiterbildungsvereine, Arbeiterinnenbildungsvereine. Dazu muss man auch da sagen, die Arbeiterbewegung war erstens mal geschlagen und auch ein bisschen gespalten und außerdem unterdrückt, also Parteigründungen waren damals nicht möglich, deswegen auch Ausweichen auf Arbeiterbildungsvereine, das war ein bisschen so ein Camouflage, ja. Und mit diesen Milieus waren auch diese Jungen schon durchaus verbunden, ja. Und wie sie dann ein bisschen älter geworden sind, wir springen jetzt in die 1880er Jahre, also in eine Zeit, wo Adler dann so circa 30 war, hat sich Adler mehr und mehr mit dieser Gruppe auch dazu entschlossen, oder weiß ich nicht, entschlossen ist ja falsch, weil es entsteht ja in einem, dass man diese zerstrittene Sozialdemokratie wieder zusammenfügen muss. Und das hat er ab Mitte der 80er Jahre gemacht. Eine Rolle spielt ja auch, dass sein Vater da gestorben ist, er hatte das Erbe und hat aber auch nicht mehr so unter dem Kuratel des Vaters gestanden. Der hätte ein bisschen was dagegen gehabt. Und so ist er in der richtigen Zeit fast frei geworden, sich in diese Richtung zu engagieren.
Und was heißt im damaligen Kontext Sozialdemokratie? Weil die SPÖ gibt es ja noch nicht so lange, oder?
Das ist im damaligen Kontext eine Partei, die in zwei Flügel zerrissen war und eigentlich keine Partei mehr war. Ich weiß nicht, welchen Namen sie damals sogar hatte. Wir reden jetzt von 1886, 1885. Und Adler hat diese verschiedenen Fraktionen der Arbeiterbewegung, so muss man es eigentlich nennen, weil es keine Partei in dem Sinne war, versucht zu vereinigen. Und das zunächst mal über Publizistik. Ja? Also er hat gegründet mit dieser Gruppe eine Zeitschrift, die hieß Die Gleiche, die ist, glaube ich, wöchentlich erschienen, wenn nicht sogar nur monatlich oder unterschiedlich. Und die hat beiden Fraktionen mehr oder weniger eine Stimme gegeben, aber vor allem auch einer vereinigenden Frau Dings. Und wie das so ist bei Fraktionen, die sind ja nicht so leicht zu vereinigen, weil da sind ja Menschen unterwegs, die nicht nur unterschiedliche Haltungen haben, sondern ja auch schon jahrzehntelange Konflikte miteinander. Und wie das halt so ist, der hat mich schon vor 7 Jahren beleidigt und deswegen hasse ich ihn für immer. Aber wenn die das lang genug machen, werden sie auch dem müde, ja? Und neue Generationen entstehen. Das heißt, es war deswegen auch ein richtiger Moment, da in diese Richtung zu gehen. Adler war auch dann sehr schnell verbunden mit, soll man auch nicht ganz vergessen, das habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht gesagt, mit großen Figuren der internationalen Arbeiterbewegung oder revolutionären Bewegungen, mit Karl Kautsky, aber auch mit Friedrich Engels, den großen Buddy von Karl Marx, ja? Also die großen Legendengestalten der revolutionären Bewegungen des Mitte des Jahrhunderts. Und die hat er alle schon kennengelernt, so Mitte 83 sogar. Und über diese Gruppe, die diese Zeitung gebildet hat und über dieses Moderieren, sagen wir mal, verschiedener Strömungen, ist er dann so weit gekommen, dass er im Jahr 1888, 89 sagen konnte, okay, jetzt ist man bereit, eine neue Partei zu gründen. Und dann gab es einen Einigungsparteitag in Hainfeld. Das ist in Niederösterreich so ein mehr oder weniger, heute würde man sagen, Speckgürtel von Wien. Auch weil es gab natürlich immer noch den Absolutismus mit Polizisten und Polizeichefs in jedem Bezirk an anderen. Und je nachdem, ob der Scharfmacher war oder kein Scharfmacher, wurde in manchen Bezirken weniger hart und in manchen mehr hart durchgegriffen. Und in Hainfeld gab es halt einen sehr modernen Polizeichef, der das zugelassen hat.
Das heißt, offiziell war es nicht erlaubt, aber der hat ein Auge zugedrückt, oder?
Ja, oder gewissermaßen, es gab einen Spielraum, ab welchem Zeitpunkt man eingreift, wann irgendwer was sagt und wenn sozusagen gegen die Verbotsgesetze dieser Art, gegen Radikalitätsverbotsgesetze verstoßen wird. Und diesen Spielraum hat der halt weitgehend ausgenutzt.
Und in der Gleichheit, in dem Magazin, hat er auch Reportagen geschrieben, recherchiert, wie geht es den Arbeitern, zum Beispiel die Ziegelarbeiter, die Tschechen, die da im Süden von Wien gearbeitet haben und war so auch irgendwie aus erster Nähe konfrontiert mit den sozialen Fragen.
Ja, Adler hat sich dann das sehr genau angeschaut und hat das, aus heutiger Sicht würde man sagen, das waren sozusagen so eingeschlichene investigative Reportagen, so wie bei Wallraff. Ja? Also er hat sich wirklich in diese Fabriken und in diese Produktionsanlagen, weil das waren ja nicht nur die Fabriken und die Kohlengruben und die Kohlenfabriken, sondern auch diese Anlagen, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen geschlafen haben unter grauslichsten Bedingungen, plus die Verköstigung, also die Arbeiter haben ja nicht einen Lohn gekriegt im klassischen Sinn, sondern die haben irgendwelche Spielgeld bekommen, das sie nur quasi ausgeben konnten in den Betriebskantinen. Und die haben unter elendsten Bedingungen gearbeitet. Das sind die ärmsten der Armen. Waren ja auch Massenproduktion. Es war die Zeit, wo die Ringstraße gebaut worden ist. Also du hast Ziegeln ohne Ende gebraucht. Und das haben die sozusagen zugewanderten ärmsten der Armen, Proletarier ist schon fast nicht der richtige Ausdruck, weil das waren Pauper, ja, wenn man das so nennen mag, produziert. Ja. Und die schlechtest Qualifizierten waren die, die den Sand in die Formen gefüllt haben, damit der Lehm nicht biegen bleibt in die Formen. Und deswegen gibt es den Begriff Sandler, ja, heute. Ja, weil das war sozusagen das Unterste vom Unteren. Also das waren alles dann Taglöhner im weitesten Sinne. Und für die hat er sich eingesetzt, also deren Elend hat er quasi ausgebreitet in einer riesen Reportagereihe, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt und die schlimmsten Sachen wurden dann auch abgestellt. Was relativ interessant ist, weil sozusagen dann haben die einen echten Lohn gekriegt und dann mussten sie nicht mehr nur in den Kantinen einkaufen. Das war wieder ein Problem für die Kantinenbetreiber, ja, weil damit haben sie plötzlich eine fixe Abnehmerschaft verloren. Und wenn man so durch Wien geht und sich vielleicht ein paar Sachen anschaut, dann würde man heute noch Spuren davon finden. Also es gibt am Wienerberg selbst so ein Restaurant, das eigentlich ein ehemaliges Kantine für die Ziegelarbeiter vom Wienerberg war. Und auch der Böhmische Prater, ja, besteht im Wesentlichen aus ehemaligen Kantinen. Das ist dann die Ziegelarbeiter nicht vom Wienerberg, sondern vom Laaberg, die Löwegrube und so weiter. Und der wurde deswegen sozusagen so ein Spaßzentrum, also ein Prater mit Unterhaltungselementen, weil die Wirten sich dann gedacht haben, hey, wenn die Arbeiter jetzt nicht mehr bei uns einkaufen müssen, dann müssen wir uns was überlegen, damit die weiter zu uns kommen, und haben einen Vergnügungspark draus gemacht.
Spannend. Und Adler war auch Arzt, oder?
Adler war Arzt, ja. Mhm. Adler war Arzt. Adler hat eine Ausbildung zum Arzt gemacht. Auch, also sozusagen, es war eine breite Ausbildung, auch beim großen Nervenarzt irgendwie in Frankreich, die gleiche Ausbildung, die Sigmund Freud gemacht hat. Und er hat in der Berggasse eine Ordination gehabt, bevor er Parteiführer geworden ist. Und es hat sich sehr schnell herumgesprochen, dass er ein Armenarzt ist, also dass er sozusagen, dass du dorthin gehen kannst, ohne reich zu sein und bezahlen zu müssen, und sogar die Medizin bekommen hast, gratis, wenn du das nicht zahlen konntest, weil er irgendwelche Vorräte immer gehabt hat, was natürlich den Geschäftsgang seines Unternehmens, seiner Praxis nicht wirklich genützt hat. Also in Wirklichkeit hat Adler das Vermögen, das er hatte, geerbt hat, sukzessive nicht für sich ausgegeben, sondern er hat es entweder zur Hilfe für die Armen als Armenarzt ausgegeben oder dann auch in die Partei gesteckt und in die Zeitungen gesteckt und so weiter. Und selbst hat er sehr schnell wirklich auch selber dann quasi ja relatives Elend erlebt, weil sie die Familie alles durchgebracht hat und nicht mal seine eigene Familie wirklich ernähren konnte und nicht wirklich gute Wohnungen sich leisten konnte. Und da gibt es dann auch die Geschichten, dass man ihn nahezu zwingen musste, auch ein bisschen auf sich zu schauen, weil man ja gebraucht hat. Und es gibt da die Geschichte Friedrich Engels einige Jahre später, der schon gecheckt hat, dass Adler quasi immer alles abgibt und nicht auf sich schaut und auch mit der gesundheitlich ans Ende gerät, und hat dann gesagt, ich mache dir einen Vorschlag, alle Honorare, die ich als Autor bekomme, überweise ich dir, aber es gibt eine Bedingung, du nimmst es für dich und nicht für die Partei, weil er ihn ja gekannt hat. Ja.
Also wir waren jetzt 1888, 89, Heinfeld, Adler, einig die Sozialdemokratie in Österreich? Was hat es dafür? Gibt es ja jetzt auch die Flügel in jeder Partei. Mhm. Welche Fraktionen hat er da zusammengebracht?
Naja, es waren, ich würde sagen mal, es gab die Moderaten und dann gab es die Anarchisten, die richtige Anarchisten waren, also in früheren Jahren vielleicht ein paar Anschläge gemacht haben. Deswegen gab es ja dann auch dieses Ausnahmezustand und die Unterdrückung. Und das Straßenbild von Wien erinnert noch ein bisschen an die Radikalen. Die Scheugasse im 10. Bezirk, aber die Scheubrüder sind heute weitgehend vergessen. Man muss, glaube ich, schon dazu sagen, ist jedenfalls mein Eindruck aus der Literatur, dass sich diese Flügelkämpfe auch ein bisschen überholt hatten in der Zeit. Deswegen hat er nicht nur die Flügel vereinigt, sondern die neue mit der neuen Generation etwas aufgebaut, und die Flügel haben sich dann da eingefügt. Ja. Und es war ja auch eine Zeit so generell in Europa, wo es wieder einen Aufschwung der Arbeiterbewegung und der demokratischen Bewegungen gegeben hat. Also das war ja in vielen Ländern auch eins. Ja, die Arbeiterbewegung, die sie eingesetzt hat für die ganz normalen, einfachen Leute, aber auch eine demokratische Bewegung, die sie überhaupt mal dafür eingesetzt hat, dass das möglich ist, nämlich dass man Parteien gründen darf, dass man Versammlungen machen kann, dass es Pressefreiheit gibt, dass es nicht Zensur gibt und auch, dass demokratische Rechte wie Wahlrecht und so weiter durchgesetzt werden, so sukzessive. Ja, das war ja alles eins. Und Adler selbst hat ja noch diese Repression erlebt. Also immer wieder ist er wegen Verstößen gegen die Zensur und wegen Verstößen gegen das Ausnahmerecht zu Haft verurteilt worden, immer nur ein paar Monate, aber immerhin 17 Monate in seines Lebens, also fast eineinhalb Jahre, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ist er selbst im Gefängnis gesessen, in Polizeihaft, Administrativhaft, in den verschiedensten Wiener Polizeihaftanstalten. Die gab es an verschiedenen Stellen, in der Theobaldgasse, da war es glaube ich nicht so gut, ja, und im Rudolfsheim, heutigen Rudolfsheim 5 Haus, das war sein Lieblingsgefängnis, weil da gab es einen Gefängnisdirektor, ein Wärter, nennen wir es mal so, der eigentlich ein Genosse war, und wo es dann sehr freundlich zugegangen ist, und wenn Adler dort gesessen ist, unter anderem auch mit anderen Sozialdemokraten gemeinsam, dann hat man dem Kind vom Gefängnisdirektor Nachhilfe gegeben in der Wohnung des Direktors, der dort seine Wohnung gehabt hat, und die Emma Adler konnte jeden Tag vorbeischauen und den Topfenstrudel bringen oder Apfelstrudel, und es war schon ein bisschen sozusagen, Adler hat mir gesagt, in Österreich herrscht Despotie, gemildert durch Schlamperei. durch dieses österreichische, naja, so ganz eng ist es, sehen wir es auch wieder nicht. Und wir haben zwar Regeln, aber man kann es so und so auslegen. Mhm. Das heißt, er hat an manchen Stellen sogar, insbesondere dann, wenn der Stress größer geworden ist, die Gefängnisaufenthalte sogar genossen, weil sie für ihn mal dann 3 Wochen Erholung war.
Mhm. Arg. Und jetzt kommen wir dann, du hast ja schon zu Beginn geredet, der Titan der österreichischen Geschichte, zu einer riesigen Veränderung 15, 17 Jahre später. Mhm. Das allgemeine Wahlrecht oder allgemein zumindest die Männer durften man wählen dann 1907 in Österreich. Wie ist das zustande gekommen?
Naja, Titan ist er, glaube ich, aus einer Reihe von Gründen. Erstens mal, weil er überhaupt das begonnen hat und weil er so einen langen Atem hatte. Ja? Und er war ja auch jemand, der immer wieder mit sehr viel Engagement und Mut und Elan zum Beispiel Streiks mitorganisiert hat zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig hat er auch immer sehr zur Mäßigung aufgerufen, damit man Schritt für Schritt die Dinge durchsetzt, weil mit einem großen Knall produzierst allenfalls Tote. So. Das heißt, hat er auch diese Geduld, die du auch brauchst. Ja? Und da die Geduld mit den eigenen Leuten aufbauen, Leute sammeln, Partei aufbauen. Das ist nicht mit einem Knall zu machen oder auch heute nicht. Ja? Und damals natürlich noch viel schwieriger. Ja? Also heute kannst du mir einen schönen Wahlkampf mit schönen Bildern und Videos und auf Social Media machen, aber es wird auch nicht nachhaltig sein. Nachhaltig ist Aufbau. Und eine der Elemente war eben auch eine de facto 15 Jahre lang Wahlrechtskampagnen zu machen, die so Schritt für Schritt Erfolge gezeitigt haben. Also der erste Zwischenschritt war, glaube ich, 1896, ich schlage mich tot, ob es wirklich genau dieses Jahr war, wo man durchgesetzt hat, zumindest mal ein zweistufiges Wahlrecht. Also die Großteil der Parlamentssitze waren für die Reichen und Wohlhabenden garantiert, die eine gewisse Steuerklasse erreicht haben, und die Niedrigverdiener mit niedrigen Steuerklassen, also das durchschnittliche Arbeiterhaushalt, hatte dann einen ganz kleinen Anteil, aber immerhin konnten dann einige Sozialdemokraten und auch Vertreter der arbeitenden Menschen dann schon ins Parlament einziehen. Und das war der erste Schritt, den man durchgesetzt hat. Und ab dem Jahr 1905 dann, wo in Russland Revolution war, was die herrschenden Klassen in Europa auch ein bisschen geschreckt hat und Schrecken hast, um Gottes Willen, sowas wollen wir bei uns nicht haben, ja, konnte man mit diesem Schrecken operieren und sagen, naja, dann aber macht's ein paar Reformen, damit sukzessive reformistisch geschieht und nicht in einem revolutionären Knall. Und in dieser Phase hat Adler dann, ist es ihm gelungen, das allgemeine gleiche Männerwahlrecht zum österreichischen Parlament durchzusetzen. Insofern war das Wahlrecht zum Parlament demokratisch, aber natürlich waren die sozusagen Kompetenzen des Parlaments nicht solche, wie wir sie heute kennen. Insofern war es natürlich eine amputierte Demokratie. Interessant auch, dass der Adler, der ein guter Taktiker war, dazu auch ein Bündnis mit dem Kaiser eingegangen ist. Weil es natürlich auch eine Entmachtung der aristokratischen Mittelschichten war, oder sozusagen der Hocharistokratie. Und das kam sowohl dem Kaiser entgegen, weil das waren ja sozusagen quasi die Feudalschicht unter ihm, die ihm auch immer wieder auf die Nerven gegangen ist, ja, als auch den Arbeitern und den normalen Leuten, die sozusagen quasi ihre eigenen Rechte durchsetzen wollten. Also da gab es so eine Art prinzipienloses Bündnis, was das ermöglicht hat, dass das durchgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, 1907 dann durchgesetzt worden. Adler ist dann 1907 auch das erste Mal selbst ins Parlament eingezogen, weil vorher ist es ihm nie gelungen, einen Parlamentssitz zu erringen.
Das heißt, wenn man es unter dem Strich zusammenfasst, die Demokratie in Österreich, die verdankt man nicht einer Person, aber auch Viktor Adler und der Sozialdemokratie.
Ja, das verdanken wir ihnen, sozusagen, dass die Republik und die vollständige Durchsetzung der Demokratie ist natürlich dann irgendwie auch in den Schoß gefallen durch den verlorenen Krieg und den Zusammenbruch des Reiches. Das soll man ja nicht vergessen, wir reden ja hier jetzt noch von einem Vielvölkerreich, von dem dann nur dieses kleine Österreich übrig geblieben ist. Das haben wir heute, also circa das kleine Österreich von heute. Übrig geblieben ist. Also das fiel dann schon in den Schoß, aber vieles von dem, was durchgesetzt wurde, verdanken wir ihm. Und wichtig ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang, dass es eben nicht nur eine Bewegung zur Durchsetzung von Arbeiterrechten, weniger Arbeitszeit, ja, das ist nicht 10, 12 Stunden am Tag gearbeitet worden ist, 6 Tage, sondern nur mehr 8 Stunden oder 9 Stunden, ja, später dann 8 Stunden. Und Krankenversicherungen und in Arbeitslosenversicherungen, so in Urform, so quasi gemeinschaftliche Kassen und so weiter. Nicht nur das wurde durchgesetzt und nicht nur die Demokratie, sondern eingebettet war diese Generation, die ich ja vorher geschildert habe, auch in die avanciertesten Künste, in die avanciertesten Ideenwelten der Zeit. Ja? Also die sind ja quasi im Kaffeehaus gesessen, Adler, Engelbert, Pernersdorfer und André Bahr, der Schriftsteller, mit Figuren wie Hugo von Hofmannsthal, Schnitzler, Karl Kraus, die sind alle gesessen im Café Grünsteidl. Also das war schon sozusagen so eine gemeinsame Geisteswelt, ja? Ein Zeitgeist des späten 19. Jahrhunderts, man nennt das Fandes Jäckel. Und das hat natürlich sehr geprägt generell sozusagen das Geistesleben in Wien und hat auch die Sozialdemokratie geprägt und hat auch damit geprägt die Identität der Sozialdemokratie. Es war eben nicht nur eine Demokratiebewegung und nicht nur eine Bewegung zur Verbesserung der Arbeiter, der sozialen Lage der normalen Leute, sondern war auch verbunden mit den avanciertesten Künsten. Ja? Hat die Befreiungsidee gehabt, ja? Die Künste aus den Konventionen zu befreien, ja? Die neue Formen der Bildsprachen, ja? Und Sprachbilder in der Malerei, ja? In der Architektur. Ja? Die Architektur des Roten Wiens ist nicht erklärbar ohne der großen Nähe der Sozialdemokratien auch zu den avancierten Künsten bis hin zum Kubismus, der Pathos des geraden Linie im Kubismus und das Pathos der geraden Linie im Bauhausstil. Das hängt ja miteinander zusammen und einen habe ich schon genannt, den Gustav Mahler, Jugendfreund der Adlers, der ja dann quasi Hofoperndirektor des Kaisers war und im Jahr 2007 sogar Wahlkampf für den Adler gemacht hat, was ein kleiner Skandal war, weil wie kann ein Angestellter vom Kaiser einen Wahlkampf für die Rebellen machen, aber es war nur mehr ein kleiner Skandal.
Aber Robert, so Arbeiterbewegungen waren ja nicht immer unbedingt demokratisch. Also Kommunismus ist in vielen Ländern hat auch eine Diktatur des Proletariats eingeführt. Und man kann es ja auch nachvollziehen, wenn man sich reindenkt in die Zeit, irgendwie der ganze Grund, die ganzen Fabriken, der politische Einfluss der herrschenden Klasse ist so übermächtig. Ist vielleicht auch nicht das Erste, was einem einfällt, machen wir Demokratie, wo wir jetzt gemeinsam ausverhandeln, weil da werden wir wahrscheinlich drauf zahlen. Also wie kannst du da drüber erzählen? So der Kommunismus ist in Österreich ja nie, vielleicht jetzt, besonders groß geworden, ein Adler und so der frühen Sozialdemokratie.
Ja, das liegt schon daran, aber ich muss da ein bisschen widersprechen, weil du stellst die Frage aus dem Wissen von heute und den Erfahrungen von, die irgendwann mal erst begonnen haben. Und das waren die Erfahrungen oder das Exempel, das in Russland gesetzt worden ist, durch die Bolschewiki und durch Lenin. Ja. In 1800 war Arbeiterbewegung und Marxismus eine Demokratiebewegung. Ja. Und kein Mensch ist auf die Idee gekommen, dass es keine ist. Ja. Natürlich, der Begriff Diktatur des Proletariats kam bei Marx schon vor, aber in einer Art von Polemik, wenn man so will, weil man gesagt hat, die jetzige Gesellschaft, also die damals aktuell jetzige Gesellschaft, ist eigentlich eine Diktatur der herrschenden Klassen, der vermögenden Klassen, die die große Mehrheit der Bevölkerung unterdrückt. Ja? Und der entgegenzusetzen ist eine Diktatur des Proletariats, was eine Diktatur der großen Mehrheit der Bevölkerung wäre und deswegen schon viel weniger diktatorisch, weil große Mehrheit braucht nicht viel Gewalt anwenden, um über eine Minderheit zu herrschen. Eine Minderheit, wenn sie über eine Mehrheit herrschen will, muss das schon. Ja? Also, dass Volksherrschaft Demokratie heißt mit Wahlrecht und so weiter, das war eigentlich, das war Common Sense, ja, in der Arbeiterbewegung damals. Aber natürlich hat man das nicht bis in jedes Detail der verfassungsrechtlichen Fragen durchbuchstabiert gehabt. Was heißt dann eigentlich Herrschaft der Mehrheit? Was heißt Volksherrschaft? Das heißt ja nicht, dass sozusagen, soll ja auch nicht heißen, dass 55%, 45% unterdrücken sollen, obwohl es sozusagen demokratisch wäre, weil das wäre die Mehrheit, sondern es dazu gehört dann auch Minderheitenschutz und so weiter und so fort, auch eine gewisse Mäßigung in der Machtausübung. Aber das hat, mit solchen Fragen hat man sich dann auseinandergesetzt, was aktuell war. Ja. Diese Spielart einer diktatorisch-autoritären, totalitären, nennen wir es mal so, Spielart der Arbeiterbewegung ist eigentlich erst durch Lenin und die Bolschewiki sozusagen theoretisch vielleicht eingeführt worden ab 1910, 14, 15 und in Praxis dann natürlich ab 1917. Und weil ihnen das gelungen ist, dort die Revolution zu machen, hatte die eine Ausstrahlungskraft natürlich. Ja. Insbesondere auch auf die verelendeten Bevölkerungsgruppen hier bei uns nach dem Ersten Weltkrieg, ja, oder hier in unserer Region, in unserer europäischen Großregion. Womit du absolut recht hast, und jetzt komme ich auf die Frage zurück, ist, dass es natürlich an Adler lag und an der Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie, an dem Führungsstil, an ihrer Glaubwürdigkeit, an ihrer Verwurzelung in der Bevölkerung, aber auch an verschiedenen Parteiführern oder sozusagen Menschen mit Prestige in der Parteiführung rund um Adler, also Otto Bauer, Karl Renner in gewissem Sinne, aber vor allem auch Friedrich Adler, der Sohn von Viktor Adler war und auch einer der Führer der Partei, aber auch Parteisekretär, hat übrigens auch den Ministerpräsidenten des Kaisers im Krieg erschossen. Ein bisschen ein kleiner Terrorist war er auch, aber das war mehr eine Verzweiflungstat. Aber auch das hat sozusagen dann sein Prestige gehoben später. Und all das zusammen hat dazu geführt, dass die Kommunisten nicht wirklich hier viel Spielraum hatten, um zu sagen, die Sozialdemokraten haben uns verraten, sie sind weichgekocht, sie sind so gemäßigt, dass sie schon uninteressant sind und damit viel Platz gefunden hätten für eine kommunistische Spielart. Das ist ein österreichisches Spezifikum, die auch dann vielleicht zu tun hatte mit dem großen Reformwerk im Roten Wien, wo ja die Sozialdemokraten wirklich also da konntest du nicht wirklich gut vorwerfen, die sind nicht ambitioniert genug, die sind nicht utopiegetrieben genug. Ja. Die haben ja hier eine neue Welt geschaffen, etwas, was also wirklich ein Modell auch für die Welt. Und auch das hat es den Kommunisten natürlich schwieriger gemacht, ja, hier Fuß zu fassen bis 1934.
Und Adler war dann, als er schon sehr krank war, am Ende auch noch Außenminister.
Ja. Also Adler hat sich ja, ich habe es ja schon gesagt, sozusagen tot gearbeitet und hat natürlich auch dauernd Sorgen gehabt, auch Geldsorgen, daraus folgend private Sorgen und hat wahrscheinlich auch schlecht geschlafen, also sicher sogar, es gibt Briefe, wo er sagt, irgendwie der Tag geht, aber die Nacht ist ein Horror und war in Wirklichkeit mit Mitte 50 ein Wrack, ja, mit Mitte 50, Ende der 1910er Jahre war er ja 58. Und wie dann der Krieg ausgebrochen ist, 1914, hat er ausgeschaut wie ein 100-Jähriger. Ja? Und war auch immer wieder auf Erholung. Er war auch immer krank. Er war übrigens auch sozusagen als Parteiführer, das ist mit den Schlenkermann, erlaube ich mir jetzt. Also er hat zum Beispiel nicht reden können gut, weil er war ein Stotterer. War immer wieder bei Logopäden auch schon als Parteiführer. Also wenn man sich vorstellt, wie kann so jemand eigentlich reden wie ein Volkstribun, das war er sicher nicht. Er hat dann natürlich diese Sprachstörung ein bisschen in den Griff bekommen. Aber um jetzt wieder zurückzukommen, also 1914 war er schon sehr, sehr krank, wie der Krieg ausgebrochen ist und der Krieg hat ihn auch, das war natürlich ein Schock, das war ein doppeltes Trauma auch für die Partei selbst. Einerseits, wenn man den Krieg nicht verhindern konnte, ja, und andererseits, weil die Partei auch zerfallen ist, weil es kam ja dann auch noch sozusagen quasi, es war eine Vielvölkerpartei, ja, also es war ja die österreichische Sozialdemokratie, das heißt, da waren die deutschsprachigen Österreicher des heutigen Österreichers und die Tschechen und die Ungarn und die Slowenen und so weiter, das war ja eine gemeinsame Partei, aber mit dem aufkommenden Nationalismus im Sinne von Nationalstaaten auch begründen zu wollen, und aus dem Völkerkerker der Monarchie ausbrechen zu wollen, ist natürlich dann auch die Partei zerfallen. Und Adler ist es dann schon sehr darum gegangen, jetzt in dieser schwierigen Phase einfach die Partei überlebensfähig zu halten für die Zeit, die danach kommt. Und die Zeit, die danach kommt, war für ihn dann natürlich, also persönlich, das Ende, die letzten Tage, wenn man so will, oder die letzten Monate und die letzten Jahre des Kaiserreichs, also Franz Josef ist ja dann gestorben und das war der neue Kaiser Karl und das muss man sich, glaube ich, auch relativ interessant vorstellen, weil es gab damals dann, also so 1916, zwei große Figuren in Österreich. Ja? Franz Josef und den Viktor Adler. Ja? Und irgendwie war Adler auch so was Ähnliches dann schon wie eine kaiserähnliche Figur. Ja? Und dann ist der alte Kaiser gestorben. Dann war der Viktor Adler irgendwie so für die Menschen der einzige, der letzte Kaiser irgendwo. Ja? Mhm. Es war schon auch eine Bindung an die Person. Ja? Menschen haben nicht gesagt, die wäre Sozialdemokrat, vor allem die normalen, also sozusagen die Handwerker oder die Hilfsarbeiter oder die Dienstmadeln. Ja? Die haben gesagt, ich gehe zu Viktor Adler, ja? Weil der hat ein so hohes Prestige gehabt. Ja? Und 1916 bis 18 war es halt dann so, dass Adler dann versucht hat, diesen Übergang zu moderieren. Ende des Krieges, Auflösung des Vielvölkerstaats, den hat er sich nicht gewünscht, aber der ist de facto passiert, und die Etablierung einer demokratischen Republik. Und so in den letzten Lebenstagen hat sich abgezeichnet, dass die demokratische Republik etabliert wird und der Kaiser abzutreten hat. Und es wurde eine provisorische Regierung, glaube ich, ist die damals gegründet. Adler war schon sehr alt und zu schwach, um die Regierung selbst anzuführen. Deswegen hat es sein früherer Mitarbeiter Karl Renner gemacht. Aber Adler wurde dann Staatssekretär des Äußeren und ist de facto Außenminister und war natürlich die große autoritative Figur in dieser Regierung. Und das Absurdeste dran ist, kriege ich jetzt die Termine richtig hin, also die Republik wurde ausgerufen, aber am Tag davor ist Adler schon in der Funktion als Staatssekretär des Äußeren gestorben. Also das ist geradezu irre. Ja? Also einer kämpft 43 Jahre für etwas und am Tag, bevor er es verwirklicht, stirbt er. So ähnlich wie in der biblischen Geschichte Mose, der das Volk durch die Wüste führt und quasi das gelobte Land nur sieht, aber nicht mehr dorthin kommt.
Warum kennt Adler heute kaum mehr jemand? Also natürlich in gewissen Kreisen, aber ist jetzt keine Figur, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, die meisten Leute werden nicht sagen können, wer das war.
Ja, ich glaube, dass viele Leute vielleicht zumindest sagen können, das war mal ja ein großer Typ, aber in Wirklichkeit selbst die Sozialdemokraten und selbst die Eingefleischten, die hundertprozentigen Funktionäre, wissen relativ wenig über ihn. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine österreichische Krankheit, dass wir unsere die paar Leute, auf die wir stolz sein können, darüber diese Geschichten nicht erzählen. Deswegen habe ich ja das Buch, das der Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist, seinerzeit auch geschrieben, weil es ja auch noch mal absurder ist. Es gibt ja nicht mal eine große, quasi zeitgemäße, auf dem Stand der heutigen Forschung sich befindliche Viktor Adler-Biografie. Ja? Also die letzte große, die geschrieben worden ist von Lucian Meisels in den 90er Jahren, und die war mehr so zusammengeschrieben, ja, also die ist nicht wirklich gut. Die beste große Biografie auf der Ebene der Quellen, die da verfügbar waren, ist, glaube ich, aus den 50er Jahren von Julius Braunthal, ist außerdem eine Doppelbiografie, ja, Viktor und Friedrich Adler. Aber die ist gut, aber ich meine aus den 50er Jahren, also die ist praktisch nicht mehr zu haben und auch nicht mehr im Stil der Zeit. Ja, also in Wirklichkeit ist es geradezu irre. Das ist nicht so, dass in den letzten Jahren kein großer Historiker so eine 400 Seiten Biografie von Viktor Adler geschrieben hat. Die Quellen liegen natürlich im Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung und vieles ist davon nicht mal erschlossen oder einigermaßen erschlossen, aber auch noch nicht so richtig ausgewertet. Zum Beispiel die Memoiren der Emma Adler, die wahrscheinlich eine große Quelle sind für das, was man heute noch Neues herausfinden könnte. Die sind natürlich handschriftlich, da gibt es, glaube ich, nur eine Historikerin, die Handschrift lesen kann und so, also da gibt es verschiedene Gründe, aber alles in allem wird da nicht so rezipiert oder und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, ja, weil es sind, was weiß ich, wie viele Seiten hatten das, 140 Seiten oder so, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, oder 120 sogar, aber zumindest so die Basics kriegst du mit.
Robert, die letzte Frage kommt von einem Hörer, von Christoph. Der möchte wissen, was kann sich die SPÖ heute abschauen von Adler und von diesem Einigungsprozess, den er vollbracht hat?
Naja, erstens mal viel, glaube ich. Also erstens mal, es gibt ja auch da, dass Auseinandersetzungen so zu führen sind, dass sie keine Wunden schlagen, sodass man gemeinsam sich noch ins Gesicht schauen kann und dass nicht dann der Unterlegene das Gesicht verliert. Es geht immer darum, sozusagen eine Bewegung kampffähig zu halten und das heißt da sozusagen die unterschiedlichsten Leute zusammenzuhalten. Ja? Wenn du eine große Organisation bist, wirst du immer unterschiedliche Charaktere haben, aber auch unterschiedliche Linien. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht sozusagen über strategische Linien leidenschaftlich streiten soll, aber wogegen er aber war jetzt sozusagen nicht so ein Theoriemeister, der wegen Rechthaberei so Buchstabenstreitereien begonnen hat, was ja in der Arbeiterbewegung auch immer, wo es so eine sehr Theoriedebattenhaftigkeit hat, das war überhaupt nicht seins. Da war er ein bisschen besser auf die Leute, die das getan haben, sei das Eduard Bernstein oder Rosa Luxemburg, die er dann mal Doktrinäre Gans genannt hat, weil sie sozusagen um jeden Halbsatz streiten musste und so weiter und so fort. Also das kann man sich abschauen. Und natürlich auch diese Modernität, die der Adler hatte, ja, diese er hat eine Sozialdemokratie etabliert, die sozusagen Anwalt der Schwächsten, Fürsprecher der ganz normalen Leute und aber auch ein Bollwerk für Demokratie, Modernisierung, Liberalität, freie Künste und so weiter war. Ja, das hat Adler die Grundlage gelegt und hat ja damit die Sozialdemokratie in Österreich über Jahrzehnte oder fast ein Jahrhundert geprägt damit. Ja, also das, wofür er da den Grundstein gelegt hat, das sehen wir dann sozusagen in der Zwischenkriegszeit im Roten Wien. Wir sehen es aber später noch in der Figur Bruno Kreisky und dem, was er ausgestrahlt hat. Also Adler hat mal gesagt, wir sind die modernste Partei Österreichs, hat er 1890 gesagt. Ja. Und Bruno Kreisky, wenn wir uns erinnern, hat in, glaube ich, 1970er Jahren Wahlkämpfe geführt mit dem Slogan, wir bauen das moderne Österreich. Ja. Also so eine Kraft auch von gesellschaftlicher, demokratischer Öffnung, Fenster aufmachen, Wind reinlassen, den Kontakt zu den jungen Leuten halten, ja, und nicht neue Generationen verlieren. Ja. Das war eine Adler-Geschichte, eine Otto-Bauer-Geschichte, aber auch dann eine Bruno-Kreisky-Geschichte. Also auch davon sollte sich die Sozialdemokratie ganz schön viel abschneiden.
Danke, lieber Robert, für deine Zeit.
Danke dir.